Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
vielfalter.podspot.de. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz, im Kabel auf 93,6 hier im Raum Freiburg und weltweit im Livestream auf www.rdl.de/live. Am Mikrofon wieder mal Mirko und heute habe ich ein Buch dabei, das kürzlich auf Deutsch erschienen ist. Das Buch von Peter C. Götzsche, Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. Des Weiteren habe ich ein Interview mitgebracht mit David Schneider-Adai-Mensa. David Schneider-Adai-Mensa ist Menschenrechtsanwalt oder Rechtsanwalt mit dem Fachgebiet Menschenrecht oder mit dem Schwerpunkt auf Menschenrechte in Karlsruhe und Straßburg, also beim Bundesverfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dann habe ich ein Interview dabei mit Herrn W. Herr W. ist mit 19 oder 20 Jahren, also vor einiger Zeit, vor 16 Jahren, in die Psychiatrie gebracht worden und seiner Meinung nach zu Unrecht, das hat er auch ärztlich dokumentiert, die Akten herbeigeschafft. Er hat geklagt und er klagt seit 16 Jahren klagt er, vor 18 Jahren war er in die Psychiatrie gekommen und hat auch durch die Behandlung dort einiges an Schäden erstmal ertragen müssen. Ja, die Beiträge dieser Sendung, also den Beitrag mit David Schneider-Adai-Mensa und den Beitrag mit Herrn W., die sind beide nachzuhören auf vielfalter.podspot.de oder auch im freien Radionetz. Und die Sendung, die komplette Sendung, wird in Kürze auch auf www.rdl.de in der Mediathek nachzuhören sein. Vielfalter Magazin gegen Monokultur ist jeweils zu hören am letzten Donnerstag oder in Monaten mit 5 Donnerstagen am 4. und letzten Donnerstag im Monat um 16 Uhr um 16 Uhr auf 102,3 oder den entsprechenden Frequenzen oder im Livestream. Das heißt, die nächste Sendung wird im Juni stattfinden und zwar am 23. Juni, gefolgt von der Sendung am 30. Juni. Die Wiederholung ist dann jeweils am ersten Montag im Monat um 20 Uhr und ja, die Juli-Wiederholung werden wir sehen, ob das dann die vom 23. oder vom 30. ist. Soweit erstmal dieses. Die Musik in dieser Sendung ist GEMA-frei. Wir hatten am Anfang zum Hintergrund Charles Ferrolosa mit Inspiration und Tardes de Inverno und hören jetzt erstmal ein Stück von Colocon, Welcome, House of the Blues, bis Natalia Ferran.
To my home, today's name.
Welcome, House of the Blues with Natalia Farran Graves. Das war die Band Colocon. Und ja, die gesamte Musik in dieser Sendung ist nicht bei der GEMA registriert, GEMA frei. Das heißt, wir können diese Sendung auch noch in einigen Wochen und Monaten auf der Mediathek von Radio Dreieckland zur Verfügung stellen. Ja, ich habe hier in der Hand das Buch Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. Das ist im September 2015 unter dem Titel Deadly Psychiatry and Organized Denial auf Englisch erschienen und seit Anfang Mai, also sprich seit dem 7. Mai, auch in Deutschland auf dem Markt. Ja, das Original heißt dann eigentlich Tödliche Psychiatrie und organisiertes Leugnen. Der Riva Verlag hat sich entschieden, die Übersetzung Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen, also dann den Titel zu wählen. Untertitel: Wie Ärzte und Pharmaindustrie die Gesundheit der Patienten aufs Spiel setzen. Der Autor Peter C. Götzsche hat vor zwei Jahren das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität herausgebracht, hat sich dort schon auf die Machenschaften der Pharmaindustrie und auf die vielfältigen Schäden, die durch Medikamente und durch falsches Marketing, Verschreibungspraxis und so weiter entstehen, so damit auseinandergesetzt und hat jetzt ein Buch herausgebracht, wo er sich wirklich auf die Schäden durch Psychiatrie konzentriert. Er geht davon aus, dass man die derzeitige Verordnung von Psychopharmaka um 98% senken könnte und gleichzeitig die geistige Gesundheit der Menschen verbessern und ihre Lebenserwartung erhöhen kann. Ja, und Peter Zigötsche ist nicht irgendjemand, sondern er ist Mediziner. Er hat das Nordic Cochrane Center mitgegründet und war auch dort lange Zeit Vorsitzender. Und dieses Buch, das hat über 400 Seiten, also 431 Seiten sehe ich hier. Und es ist voll mit Informationen. Man kann mittendrin aufschlagen und hat eine gruselige Geschichte nach der nächsten. Also so, es ist wirklich kein Zuckerschlecken, was dort in der Psychiatrie passiert. Er behandelt auf diesen 430 Seiten die problematischen Überdiagnosen und Überbehandlungen. Er behandelt die Gesamtsterblichkeit, die durch Psychopharmaka massiv erhöht wird. Und viele Psychopharmaka erhöhen nicht nur die Gesamtsterblichkeit, sondern auch das Risiko für Tötungsdelikte und Suizide. Er weist nach, dass enger Kontakt mit psychiatrischer Therapie die Suizidrate deutlich erhöht. Das steht im Gegensatz zu dem, was uns viele Psychiatrie-Freunde weismachen wollen. Die sagen ja, man müsse die Menschen doch durch psychiatrische Behandlung vor dem Suizid schützen. Und Peter C. Götsche weist detailliert nach, dass es erstens keine Medikamente gegen Suizid gibt, dass die Behauptung, nach einem Suizid, der Mensch, der sich suizidiert hat, müsse depressiv gewesen sein, nicht unbedingt haltbar ist. Also eine Diagnose postmortem ist immer etwas schwierig. Er zeigt anhand der Antidepressiva, dass viele Suizide im Zusammenhang mit der psychiatrischen Behandlung stehen, also mit Behandlung durch eben diese sogenannten Medikamente. Also das kann auch einfach dadurch entstehen, dass das chemische Ungleichgewicht, das durch diese Medikamente ausgelöst wird, dazu führt, dass Handlungen dann ausgeübt werden, die man nicht gemacht hätte. Und ja, das chemische Ungleichgewicht wird durch die Medikamente hergestellt, und wenn die dann plötzlich abgesetzt werden, man die Medikation vergisst oder ähnliches, dann kann es wirklich sehr grausam werden. Und auf der anderen Seite ist der Nutzen doch sehr, sehr fragwürdig. Ja, ich spiele noch ein wenig Musik, um dann einige Stellen aus diesem Buch vorzulesen. Wir hören nochmal Charles Fenoloso mit dem Stück Charles Fenoloso mit dem Stück La Bohardilla.
Charles Fenollosa mit La Bujardilla. Und ihr hört immer noch Vielfaltermagazin gegen Monokultur. Hier in der Hand habe ich das Buch Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen von Peter C. Götzsche. Peter C. Götzsche ist Leiter des Nordic Cochrane Centers in Kopenhagen und auch Inhaber des Lehrstuhls für klinische Studien, also Professor für klinische Studien an der dortigen Universität, also in Kopenhagen. Er räumt mit einigen Mythen auf in diesem Buch. Ich lese hier mal aus der Einleitung vor. Er sagt, er hat das Buch aber auch für junge Psychiater in der Ausbildung geschrieben, und zwar in der Hoffnung, dass es sie inspiriert, ihr Fachgebiet zu revolutionieren, was unbedingt notwendig ist. Ein Zeichen dafür, dass die Psychiatrie sich in einer tiefen Krise befindet, ist die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Patienten glaubt, ihre psychische Störung werde von einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn verursacht. Diese irrige Vorstellung geht auf ihre Ärzte zurück, und das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Psychiater ihre Patienten belügt. Ich kenne keine anderen Fachärzte, die ihre Patienten belügen. Doch Psychiater belügen auch sich selbst und die Öffentlichkeit. Und ich werde an vielen Beispielen zeigen, dass offizielle Erklärungen den Nutzen psychiatrischer Intervention um das 5- bis 10-fache übertreiben und die Schäden in etwa gleichem Umfang unterschätzen. Diejenigen an der Spitze der Hierarchie nenne ich Silberrücken, weil es fast nur Männer sind und sie sich wie die Gorilla-Silberrücken im Urwald benehmen, die anderen den Zugang zur Macht versperren, wofür sie in der Natur mit der leichten Verfügbarkeit von Weibchen belohnt werden und in der Psychiatrie mit Geld und Ansehen. Diese Silberrücken leiden an kollektivem organisierten Leugnen. Sie weigern sich, die von ihnen angerichteten Schäden wahrzunehmen, selbst wenn die Beweislage überwältigend ist. Zudem haben sie etliche Mythen und Irrtümer zusammengetragen, die sie stur verteidigen, obwohl sie den Patienten sehr schaden. Einige der schlimmsten, die ich in diesem Buch entlarven werde, sind: psychiatrische Diagnosen sind zuverlässig. Die Stigmatisierung wird verringert, wenn man Patienten eine biologische oder genetische Erklärung für ihre psychische Krankheit gibt. Die Anwendung von Psychopharmaka spiegelt die Zahl der Menschen mit psychischen Störungen wider. Im Gehirn von Menschen mit psychischen Störungen herrscht ein chemisches Ungleichgewicht, das Psychiater mit Medikamenten beheben können, sowie Endokrinologen Diabetes mit Insulin behandeln. Eine Langzeitbehandlung mit Psychopharmaka ist gut, weil sie ein Wiederaufflammen der Krankheit verhindert. Eine Behandlung mit Antidepressiva führt nicht zu Abhängigkeit. Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Antidepressiva schützt vor Suizid. Depressionen, ADHS und Schizophrenie führen zu Gehirnschäden. Medikamente können Gehirnschäden verhindern. Also das sind die Lügen, die Herr Götzsche in seinem Buch unter anderem entlarvt, und zwar mit deutlichen Worten, gestützt auf sehr, sehr viele Studien, Metastudien, die zeigen, dass an diesen Behauptungen nicht sehr viel dran ist. Und ja, er ist seit den 70er Jahren damit beschäftigt, Studien zu analysieren, und er zeigt uns in diesem Buch auch sehr deutlich auf, wie aus Studienergebnissen gegenteilige Behauptungen von der Pharmaindustrie und von Teilen der Psychiatrie hergeleitet werden, um eben eine Behandlung zu beschönigen, um überhaupt ein Medikament für eine Behandlung zur Zulassung zu bekommen und so weiter und so fort. Also die Psychiatrie ist zwar als Fachbereich in der Medizin angesiedelt, hat aber viele Züge einer Religion, könnte man sagen. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Ich schlage noch mal eine Seite auf. Und zwar, na gut, vielleicht noch mal kurz das Inhaltsverzeichnis. Nachdem er einleitende Worte gebracht hat über die Silberrücken in Großbritannien, mit denen er sehr viel zu tun hatte, also auch in Auseinandersetzungen schriftlicher Art. Anhand dieser Auseinandersetzungen zeigt er uns die absurde Argumentationsweise von Teilen der Psychiatrie. Er zeigt, wie schnell es geht, dass Menschen eine psychiatrische Diagnose bekommen und durch die entsprechenden Kampagnen, sprich Kampagnen für die Krankheit Depression oder andere Kampagnen, steigen dann auch die Verschreibungen von entsprechenden Pharmaka. Es ist sehr, sehr leicht, eine entsprechende Diagnose zu bekommen. Und die Pharmaindustrie darf in Deutschland ja zum Beispiel keine direkte Medikamentenwerbung betreiben. Was macht die Pharmaindustrie? Sie gibt Informationen über Krankheiten heraus. Da liest man dann in den Heften, gesponsert von Eli Lilly oder von Janssen oder anderen Herstellern psychopharmakologischer Produkte, wie eine Krankheit funktioniert und wie wichtig es doch ist, sich dagegen behandeln zu lassen. Natürlich dann auch mit den richtigen Medikamenten. Ja, das mal am Rande. Das Buch Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen ist, wie gesagt, seit 7. Mai im Handel. Ich habe diese 430 Seiten noch nicht komplett durchgelesen, aber kann euch sagen, es lohnt sich, da immer wieder mal reinzuschauen, und es lohnt sich eigentlich auch, das von vorne bis hinten mal durchzulesen, obwohl da sehr, sehr viele unschöne Informationen drin sind. Okay, erschienen im Riva Verlag, kostet 25 Euro, genauer gesagt 24,99 Euro und ist inzwischen auch für knapp 18 Euro im Internet als gebrauchtes Exemplar schon zu finden. Okay, ich spiele an dieser Stelle noch ein Stück Musik, und zwar das Stück Pain von La Ola Express. Oh, yeah.
Anybody see my real face? Can anybody see my soul on fire? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness. Can anybody see my real blood? Does anybody know my real world? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness. Why oh, why oh, why oh, why oh, yeah, yeah. Why oh, why oh. Convertir su fuerza en su propia desventaja. Convertir tu ritmo en una auténtica amenaza. Que sea tu mente la más fuerte de las armas. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah. Why yo, why yo, why yo, why yo. My friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también. Ya lo dijo el maestro. Be water, my friend, yeah.
water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Ja, das waren La Ola Express mit Panik. Und hier geht es jetzt weiter mit David Schneider-Ademenser. David Schneider-Ademenser ist Anwalt, Rechtsanwalt in Karlsruhe und Straßburg. Und sein Schwerpunkt sind Menschenrechte. Und seitdem er im Jahre 2011 einen beachtlichen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten hat zum Thema Zwangsbehandlung, hat er auch sehr viel mit der Psychiatrie zu tun.
Ich bin als Anwalt mit einem Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, auf allem, was menschenrechtliche Relevanz hat, den Begriff Menschenrechtsanwalt gibt es nicht, bin ich aktiv als Rechtsanwalt und in der Tat habe ich einen Schwerpunkt im Bereich Psychiatrie entwickelt, ohne dass ich das wollte. Als ich in 2011 mich in einer Grundsatzentscheidung mit der Zwangsbehandlung psychiatrisch untergebrachter Menschen beschäftigt habe.
Dieser Prozess war erfolgreich und hat breite Wellen geschlagen in Deutschland, bis hin zum Bundesgerichtshof, der dann im Jahr 2012 im Sommer ein Urteil gefällt hat. Inzwischen sieht man ja, dass gegengesteuert wird, also dass auf Bundes- und auch auf Länderebene die Zwangsbehandlung wieder in ein legales Mäntelchen verpackt wird.
Ja, in der Tat. Es gab 2011 zunächst mal einen totalen Stopp der Zwangsbehandlung, zunächst in forensischer Zwangsbehandlung und dann aber auch in der Allgemeinpsychiatrie nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die Sie schon genannt hatten. Danach hat es allerdings leider Gottes viele Neuregelungen gegeben auf Bundes- und Landesebene, sodass jetzt nahezu in allen Bundesländern wieder Zwangsbehandlung erlaubt ist.
Diese Neuregelungen sind aber noch nicht juristisch geprüft, kann man sagen.
Diese Neuregelungen sind aus meiner Sicht wiederum verfassungswidrig und zwar allesamt. Anderer Ansicht allerdings die Justiz. Es gelangt kaum mehr eine Beschwerde dagegen nach oben. Und wenn, dann nimmt das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerden nicht mehr an. Mhm. Es gibt allerdings aktuell ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht zur Prüfung von § 1906 BGB, also der Zwangsbehandlungsvorschrift im BGB, der Bundesregelung, die vom Bundesgerichtshof selbst dort vorgelegt worden ist. Allerdings mit einem ganz anderen Ziel, nämlich mit dem Ziel auch, die Zwangsbehandlung sogar noch auszuweiten und auch auf die ambulante Zwangsbehandlung auszuweiten. Wir haben dann allerdings dagegen gehalten und gesagt, 1906 ist als solcher schon verfassungswidrig. Jetzt bin ich gespannt, ob das Bundesverfassungsgericht dieses Verfahren nochmal zum Anlass nimmt, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und dann auch wirklich die Zwangsbehandlung endlich aus dem deutschen Recht tilgt.
Sie hatten kürzlich eine andere Verfassungsbeschwerde eingelegt, die allerdings abgelehnt worden ist. Da geht es um den Fall eines damals noch jungen Mannes, der seit Jahren erfolglos gegen seine Behandlung und Unterbringung klagt, beziehungsweise auch versucht, eben eine Wiedergutmachung zu bekommen.
Ich habe eine ganze Reihe von Verfassungsbeschwerden in der letzten Zeit eingereicht, unter anderem dieses Schadenersatzverfahren gegen eine Psychiatrie in Baden-Württemberg. Dieses Verfahren ist leider bei Land- und Oberlandesgericht nicht auf Gehör gestoßen und dann auch beim Bundesgerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht sind entsprechende Beschwerden abgelehnt worden oder nicht zur Entscheidung angenommen worden. Das ist sehr bedauerlich, aber diese zivilrechtlichen Schadenersatzverfahren sind natürlich auch sehr komplex. In der Tat ist das Verfahren schon sehr, 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 sehr alt. Das ist natürlich ein Nachteil, der allerdings zulasten des Klägers geht. Der Fall datiert schon aus einer Zeit, da ist natürlich im Grunde der Anspruch verjährt. Wir hatten dann auch das große Problem mit der Verjährung in diesem Verfahren. Also das ist auch mein Appell an Betroffene, wenn sie sich falsch behandelt fühlen, umgehend rechtliche Schritte gegen den Träger der Klinik einzuleiten. Denn dann hat man dieses Problem nicht und dann ist diese Schwierigkeit und diese Unwägbarkeit, dass eine Klage möglicherweise schon daran scheitern könnte, dass sie verjährt ist, dass der Anspruch verjährt ist, gibt es dann nicht.
Sie sagen, Sie haben eine Reihe von Beschwerden in Sachen Psychiatrie.
Ja, es gibt mehrere Verfahren, die ich mache, entweder wegen forensischer Unterbringung, da geht es dann meistens um die Fortdauer der Maßregel der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Da sind also mehrere Verfassungsbeschwerden von mir eingereicht worden. Die sind auch meistens nicht erfolgreich, weil die Leute eben weggesperrt werden sollen. Das ist so eine Mentalität in Deutschland. Ich habe aber auch noch Zwangsbehandlungsfälle laufen, jetzt gerade auch gegen Neuregelungen. Die in Hessen ist besonders ärgerlich, gegen die gehe ich gerade vor. Da kann nämlich allein ohne Gerichtsentscheidung durch eine Entscheidung der Verwaltungsbehörde eine Zwangsbehandlung angeordnet werden eines Menschen, der in der Forensik sitzt. Und das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich überhaupt nicht haltbar. Das Verfahren ist allerdings noch beim Oberlandesgericht Frankfurt. Sobald es da abgeschlossen ist, könnte man dann zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Nun ist ja der Forensikparagraf, Paragraf 63, kürzlich reformiert worden. Kritiker sagen, dass diese Reform nicht weit genug geht.
Der Paragraf 63 ist noch nicht reformiert worden. Derzeit ist ein Gesetzänderungsverfahren im Gange, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Veränderungen, die jetzt geplant sind, sind kosmetischer Natur. Also das sind kleinere Dinge, wie dass häufiger Gutachten eingeholt werden müssen, dass man bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung schon nach 6 Jahren eine ausführlichere Begründung bringen muss als bisher. Das sind allerdings alles, wie gesagt, kosmetische Änderungen. Im Wesentlichen hat sich an der Vorschrift nichts geändert. Man kann also nach wie vor in die Forensik untergebracht werden. Möglicherweise ändert sich die Art der Taten, der Anlasstaten ein wenig. Da wird man vielleicht in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein und nicht mehr jeden Diebstahl und jeden Betrug unterbringen. Aber im Übrigen bleibt es beim Alten. Also alles, was Sexualstrafrecht ist, alles, was Körperverletzungsstrafrecht ist, wandert auch zukünftig in die Forensik und bleibt dort im Grundsatz erstmal lebenslang eingesperrt. Es sei denn, man macht das volle Programm inklusive pharmazeutischer Behandlung mit, dann wird man vielleicht gnädigerweise irgendwann früher rausgelassen.
Um dann sich aber unter Führungsaufsicht begeben zu müssen.
Gut, ja, aber die Führungsaufsicht ist ja normal. Das ist eine 5-jährige Frist, in der sozusagen man noch etwas unter Beobachtung steht, die aber im Regelfall einen nicht zu sehr einschränkt. Mhm. Kommt darauf an, welche Weisungen in der Führungsaufsicht dann erteilt werden.
Die Erfahrungen der Forensik zeigen, dass man eigentlich keine Chance hat, wenn man versucht, sich gegen diese sogenannten Medikamente zu schützen.
Das ist schwierig. Es gibt Fälle in der Forensik, die keine Psychopharmaka verabreicht und auch gar nicht angeboten bekommen. Solche Fälle habe ich auch. Die meisten werden allerdings dazu gedrängt, etwas zu nehmen. Es wird ihnen natürlich gesagt, sie müssen es nicht, aber wenn sie es nicht nehmen, dann kriegen sie halt eine schlechte Stellungnahme. Und der Effekt ist, dass sie dann eben vom Gericht weiterhin in der Unterbringung gehalten werden.
Nicht nur schlechte Stellungnahmen, auch Schikanen dann auf der Station.
Auch das gibt es, dass dann Vergünstigungen wegfallen oder auch sogar, dass die Menschen isoliert werden. Ich habe auch Fälle gehabt, die dann, weil sie keine Psychopharmaka genommen haben, automatisch als gefährlich eingestuft worden sind und dann eben isoliert in Anführungszeichen wurden, also sprich in einen Bunker in Strafhaft genommen worden sind zur Strafe, weil sie eben keine Psychopharmaka einnahmen.
Nun höre ich raus, dass aus der Forensik verhältnismäßig sehr viel mehr Klagen kommen als aus der Allgemeinpsychiatrie. Heißt das, dass in der Allgemeinpsychiatrie die Zustände besser sind?
Das will ich nicht sagen, dass in der Allgemeinpsychiatrie die Zustände besser sind als in der Forensik, aber ich habe mehr Forensikfälle auf dem Tisch. Deswegen höre ich da einfach mehr. Allgemeinpsychiatrie ist natürlich auch nicht ganz so gängig und ganz so strikt wie die Forensik. Also in der Forensik gibt es mehr Misshandlungen. In der Forensik sind die Leute sehr viel sicherer, in Anführungszeichen sehr viel abgeschlossener untergebracht. Dort kann man weniger hineinblicken und die Öffentlichkeit interessiert sich in aller Regel für forensisch untergebrachte Psychiatrieopfer nicht so sehr, weil die eben als Straftäter gelten und damit will die Öffentlichkeit nichts zu tun haben. Die allgemeinpsychiatrischen Fälle sind Eigengefährder, sind auch Fremdgefährder, die jetzt nicht strafrechtlich relevant sind oder nicht in dem Ausmaß, dass man sie forensisiert. Und ist man dann auch in der Psychiatrie von Seiten der Mitarbeiter etwas kulanter augenscheinlich. Die Sicherungen dort sind auch viel weniger stringent.
Dennoch kommen Zwangsbehandlung und Fixierung und das Nötigen zur Einnahme von Medikamenten auch regelmäßig vor.
Das kommt auch natürlich in der Allgemeinpsychiatrie genauso vor. Ja. Also sie haben dort genauso die Problematiken die sie überall in jeder Psychiatrie haben mit Freiheits- und Körperverletzungen, die sind leider eben in jeder Psychiatrie zu beklagen, jedenfalls auf den geschlossenen Abteilungen.
Es gibt ja seit Jahren schon die Forderung nach Öffnung der Türen. Es gibt Untersuchungen, dass offene Türen eigentlich zu weniger Entweichungen und zu einem besseren Stationsklima führen. Sie können nicht sehen, warum das bisher noch nicht allgemein üblich geworden ist.
Also ich kann nicht beurteilen, wie der Gesundheitszustand eines Betroffenen betroffen wird, wenn man Türen öffnet. Dazu kann ich nichts sagen. Grundsätzlich sage ich aber, Einsperren von Menschen ist eine Menschenrechtsverletzung und die kann man auch nicht rechtfertigen, weil die aus meiner Sicht in den Bereich der Folter reicht. Und Folter beeinflusst natürlich auch immer negativ die Gesundheit eines Menschen. Das gibt's gar nicht, dass eine Foltermaßnahme nicht gesundheitsverletzend wirkt. Deswegen ist das Einsperren von Menschen mit Sicherheit immer auch eine gesundheitliche Belastung für sie. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass wenn man das weglässt, dass ihre Gesundheit sich dann jedenfalls eher erholt, als wenn man ihre Gesundheit weiterhin traktiert. Übrigens auch natürlich die psychische Gesundheit. Also wenn man mich einsperren würde, dann würde ich psychisch ganz schnell ausrasten.
Das heißt also, die Psychiatrie, wie sie heute ist, ist eigentlich nicht wirklich gesundheitsförderlich in vielen Fällen.
Die Psychiatrie ist eine erhebliche Belastung für die Volksgesundheit. Deswegen gehört sie auch verboten, und zwar restlos, egal ob Allgemeinpsychiatrie oder Forensik. Das ist ein Instrument aus dem Mittelalter. Das hat in einem modernen Rechtsstaat, der sich den Menschenrechten verpflichtet sieht, nichts zu suchen. Der UNO-Folterbeauftragte hat ja auch deutlich gemacht, dass Psychiatrie im Grundsatz eine Folter darstellt. Und sogar der Papst hat sich dazu eingelassen. Das wird mehr und mehr anerkannt, aber es ist leider noch nicht allgemein gut geworden. Deswegen haben wir diese Anstalten heute immer noch. Ich hoffe aber, dass sich das in Zukunft die Erkenntnis durchsetzen wird, dass Psychiatrie etwas ganz Unmenschliches ist, was keinem hilft und erst recht keinem, der wirklich psychische Probleme hat.
Diese Menschen gibt es aber. Haben Sie eine Idee, was passieren muss, wenn wir Psychiatrie abschaffen? Also welche Möglichkeiten muss Menschen gegeben werden, die wirklich Schwierigkeiten haben und auch die anderen Leuten Schwierigkeiten machen damit?
Da habe ich grundsätzlich keine Idee. Das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern das ist eben die Aufgabe des entsprechenden Fachpersonals, sich da Gedanken zu machen. Ich weiß wohl, dass es da eben nur sehr wenig helle Köpfe gibt. Das ist sehr schade, aber mein Bereich ist natürlich jetzt ein anderer. Ich muss die Leute eben rausbringen aus diesen Zuständen. Grundsätzlich gilt, jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss eben zusehen, dass er einigermaßen zur Rand kommt. Da gibt es sicherlich auch Hilfemöglichkeiten, wenn sie denn Not tun, aber ich bin bei Hilfe immer etwas skeptisch, weil die eben immer in das Leben des Einzelnen hineinregiert. Also es wird schon so sein, dass der Einzelne zusehen muss, dass er eben keine Schwierigkeiten und keine Probleme bekommt, auch keine psychischen. Ich denke, jeder Mensch kann das auch verhindern und vermeiden, wenn er Stresssituationen vermeidet, die ihn krank machen, wenn er Belastungssituationen vermeidet. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Eigenverantwortung in Zukunft, um derlei Problematiken einfach schon im Vorfeld zu verhindern. Im Übrigen gibt es ganz viele Menschen, die gar nicht psychisch gestört sind, sondern die eben psychiatrisiert werden. Das ist auch der Großteil der untergebrachten Menschen. Dem wird einfach eine Krankheit oder eine Störung angedichtet, weil er sich nicht sozialkonform verhält.
Psychische Krankheit ist ja ein Konstrukt, ein soziales Konstrukt, das immer wieder auch verändert wird. Also wir sehen jetzt am DSM-5 an der Diskussion, dass dort eine Handvoll Leute im stillen Kämmerchen entscheidet, was jetzt krank und gesund sein soll. Wissenschaftlich ist das ja nicht zu nennen, dieses Vorgehen.
In der Tat, diese ganzen ICDs und DCMs und wie die alle heißen, das sind Märchenbücher aus meiner Sicht. Da haben sich eben einzelne Psychiater, die noch nicht mal repräsentativ sind, zusammengesetzt und dann beschlossen, wir pathologisieren jetzt mal dieses oder jenes menschliche Verhalten. Dahinter sind oft dann auch sittliche und moralische Vorstellungen, die von den Psychiatern nicht geteilt werden. Man tendiert dazu, Menschen, die Drogen nehmen, zu psychiatrisieren, gibt ihnen dann allerdings in der Psychiatrie genau diese Drogen in sozusagen mit legaler Verpackung wieder. Das sind Dinge, da muss man wirklich sagen, es handelt sich nicht um eine Wissenschaft, auf die sich da auch die Rechtsprechung stützt, sondern um eine Pseudowissenschaft. Und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn Richter Menschen die Freiheit nehmen, sie der Freiheit berauben, muss man sagen, und auch körperliche Verletzungen anordnen und zulassen auf der Grundlage einer pseudowissenschaftlichen Auffassung von irgendwelchen Leuten, die halt mal als Mediziner leider anerkannt worden sind Ende des 19. Jahrhunderts, aber die natürlich rein faktisch mit Medizin gar nichts zu tun haben, sondern reinen Hokuspokus betreiben.
Sagt David Schneider-Adaimensa, Anwalt mit dem Schwerpunkt Menschenrechte in Straßburg und Karlsruhe. Angesichts der Zeit blende ich hier aus. Das ist das Stück El Jardin d'Elio von Charles Fenollosa vom Album Relaxing Guitars. Und wir hören jetzt noch ein Gespräch mit Herrn W. Herr W. ist vor 18 Jahren auf Betreiben der Großmutter in die Psychiatrie gekommen. Es gab eigentlich keinen Grund für einen Psychiatrieaufenthalt. Es konnte auch keine Diagnose gestellt werden, weil er trotz allem psychiatrisch unauffällig war. Dennoch wurde er dann nach Wochen auf Betreiben der Großmutter auch mit Neuroleptika behandelt, hat massive Schäden dadurch erlitten und seit 16 Jahren versucht er gerichtlich eine Wiedergutmachung zu bekommen, bisher erfolglos.
Ja, 98 war die Sache und dann bin ich zum verschiedenen Rechtsanwälten, bis ich dann einen in Ettlingen gefunden habe, der sich der Sache angenommen hat und der hat dann erstmal die Akten rausgeklagt.
Also das heißt, 1998 bist du psychiatrisiert worden und hast dann, nachdem du draußen warst, angefangen, einen Rechtsanwalt zu suchen und das hat 2 Jahre gedauert, bis du jemanden gefunden hast, der sich der Sache angenommen hat.
Genau. Und zwar, einige wollten halt nichts machen oder haben mich vertröstet oder, also ich hatte auch kein Geld und ich musste auf Prozesskostenhilfe mir jemanden suchen und das sind natürlich auch wenige bereit, überhaupt was zu machen.
Das ist 16 Jahre her und seither klagst du erfolglos oder hast dich durch verschiedene Instanzen geklagt, weil dir, na was heißt Unrecht geschehen ist, Schaden zugefügt wurde in der Psychiatrie.
Ja. Man muss ja erstmal beweisen, was einem da passiert ist und dazu braucht man die sogenannten Behandlungsakten. Und die wollte diese Klinik nicht rausrücken mit dem Verweis, sie könnten sich ja strafrechtlich belasten und deshalb müssten sie es nicht rausrücken. Und dann musste ich klagen und es hat, also bis ich die Akten hatte, hat das ungefähr 8 Jahre gedauert. Das war dann ein ewiger Hickhack, bis ich die hatte, obwohl das Gericht dann beschlossen hatte, dass ich die kriegen sollte. Und dann hat die Klinik trotzdem noch Mätzchen gemacht und am Ende habe ich sie dann bekommen. Aber es war ein langer Kampf.
8 Jahre hat das gedauert, bis die Akten da waren. Wie ging es dann weiter?
Dann hat der Rechtsanwalt sich die angeschaut und dann war halt die Schwierigkeit, da überhaupt einen Gutachter zu finden, der sich äußert zu diesem Sachverhalt, weil der Rechtsanwalt hat mir schon gesagt, dass kaum ein Gutachter bereit werden würde, seine Kollegen irgendwie ans Messer zu liefern.
Und die Erfahrung hast du dann auch machen können, also du hast niemanden gefunden.
Ja, also es hat lange gedauert. Also man muss vorher dazu noch sagen, ich hatte diverse Atteste, wo halt diese Diagnosen widerlegt hatten, aber das reicht eben bei Gericht noch nicht, wenn man irgendwelche Atteste hat, sondern man braucht ein richtiges Gutachten, ein ausführliches Gutachten.
Um deinen Fall mal zusammenzufassen, aufgrund von einer Familienstreitigkeit bist du in die Klinik gekommen. Deine Großmutter hat damals gesagt, du wärst psychotisch und die Klinik hat diese, sagen wir mal, Diagnose der Großmutter einfach übernommen und dich behandelt, obwohl eigentlich nichts war.
Ja, also aus der Akte habe ich dann rausgelesen, das ist wirklich haarsträubend, das steht drin. Sie hätte es gelesen in der Hör zu, dass ich eine Psychose hätte und zwangsbehandelt werden müsste. Das steht so original in der Akte, also so eine Gesprächsnotiz. Davor war ja noch, auch noch einiges, wo ich 15 Jahre alt war, wollte sie mich mal in die Psychiatrie einweisen lassen. Und da hat sie mich über einen Hausarzt, also der mich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hatte, zu dem ging es irgendwie hin, hat ihm irgendwas erzählt und plötzlich stand ein Krankenwagen vor der Tür und hat mich dann nach Tübingen gefahren, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da wurde ich dann dem Reinmar de Bois, den kennen vielleicht einige, vorgestellt und der hat dann gesagt, da ist nichts. Ich habe mittlerweile auch diese Akte von Tübingen und da steht drin, dies ist kein psychiatrischer Patient. Offensichtlich hat sie sich damit nicht zufrieden gegeben und wie ich jetzt halt hinterher erfahren habe, also meine Großmutter Briefchen geschrieben an irgendwelche Behörden, wenn man das liest, ziemlich wirres Zeug, ja. Kann ich jedem zeigen, der es nicht glaubt. Und da 98 war es dann halt so, da ging es mir wirklich schlecht, wenn ich Liebeskummer hatte. Und da hat sie dann wieder angefangen, ich hätte eine Psychose. Das muss man schon sagen, dass es mir da auch wirklich dreckig ging. Ja, aber das ist eben keine Psychose oder sonst irgendwas.
Soweit ich das mitbekommen habe, gab es einen Familienstreit und das wurde wohl etwas lauter und die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Und die Großmutter hat dich dann in dem Zusammenhang in die Klinik verfrachten lassen.
Ja, genau. Also, weil meine Großmutter da nicht aufgehört hat. Also, ich habe ihr gesagt, hey, ich habe nur Liebeskummer, ich habe da keine Krankheit. Und sie hat dann weitergemacht und den Nachbarn Blödsinn erzählt und mich überall diskreditiert und Behörden angerufen und die Polizei und was weiß ich alles. Und mir so einen Terror gemacht. Und irgendwann hab sie angeschrien und hab ihr eine geknallt. So war das. Ja? Und dann war es halt, wie gesagt, laut und die Nachbarn haben die Polizei geholt. Und weil es sonntags war, da gibt es immer so einen Arzt vom Dienst, der Bereitschaft hat. Das war dann zufälligerweise eine Frauenärztin. Und diese Frauenärztin hat meine Großmutter dann wieder erzählt, ich hätte da schon mit 15 Jahren eine Psychose gehabt und ich wüsste ja bloß nicht, was ich erzähle. Und diese Frauenärztin hat dann gesagt, ja, warum sollte ihre Großmutter denn lügen und hat mich dann nach Winnenden verfrachtet.
Winnenden ist eine psychiatrische Klinik in der Gegend von Stuttgart. Dort hätte man ja dann merken müssen, dass du eigentlich keine Psychose hast oder ähnliches.
Genau, also weil es sonntags war, war da natürlich kaum jemand da und dann hieß es, naja, ob ich soll halt mal bis zum nächsten Tag bleiben, bis da ein Arzt kommt und rein rechtlich haben die ja, soweit ich weiß, zumindest das Recht, einen 24 Stunden dort zu behalten, so oder so. Am nächsten Tag wurde ich da halt untersucht von der Ärztin und man muss wissen, diese Untersuchungen sind erstmal nur Gespräche und die konnten laut Akten auch wieder nichts feststellen erstmal. Ja? Und dann haben sie mich genötigt, ich müsste jetzt hier unterschreiben, dass ich 2 Wochen zur Beobachtung da wäre, sonst würde man einen Richter holen, der mich gleich für 6 Monate verknackt. Also die haben mir das quasi abgenötigt. Ja, was hätte ich machen sollen?
Du hast das dann unterschrieben.
Hm? Ich habe das dann unterschrieben. Aber
ja, klar. Unter dieser Drohung, ist klar.
Ja.
Und dann wurdest du auch behandelt, obwohl nichts gefunden werden konnte.
Ja, eben nicht gleich. Ja, also die haben mich dann erstmal beobachtet und erst nach Wochen, wo sie dann gesagt haben, also wir können da auch nichts finden und überhaupt, gab es dann ein Gespräch mit meiner Großmutter und meiner Familie. Und meine Großmutter hat dann wieder gesagt, also ohne Behandlung kommt er nimmer zu mir. So, und darauf haben sie dann angefangen, mich mit Neuroleptika zu behandeln.
Und das hat aber dann zu massiven Schäden geführt.
Genau, also man muss dazu sagen, ich habe die ja nicht freiwillig genommen, sondern die haben mir angedroht, wenn ich die jetzt nicht schlucken würde, dann würden sie mir eine Spritze raunhauen, die mich richtig umhaut. Das kann ich auch beweisen anhand von dieser Behandlungsakte. Da steht halt drin, bei Verweigerung der oralen Medikation 50 Milligramm Cyathyl-Z-Akuphase. Muss man wissen, Cyathyl-Z-Akuphase, das ist die sogenannte Betonspritze.
Und was heißt das?
Ja, Betonspritze, ja, das hat mir der Anwalt damals erklärt. Das ist eine Spritze, wo sie halt auch gegen, in der Forensik, gegen solche Leute einsetzen, wo halt, ja, so Türstehertypen immer Angst hat, dass die gefährlich werden, ja. Und dass die dann ruhig, also die werden dann wie Beton, ja, also erstarren dann quasi.
Und das wolltest du dir ersparen und hast dann ein Neuroleptikum geschluckt.
Ja, also ich habe auch gesehen, was mit anderen Leuten passiert, die sich widersetzen, mal abgesehen von der verbalen Drohung. Die haben Leute einfach geschnappt und gnadenlos vollgepumpt.
Zusammenfassend, die haben keine Krankheit gefunden, haben dich trotzdem behandelt, haben dich genötigt, das Zeugs zu nehmen. Wie hat das Zeugs auf dich gewirkt?
Ich habe dann sogenannte Zungenschlundkrämpfe bekommen. Also man bekommt von diesen Neuroleptika massive Bewegungsstörungen und Zungenschlundkrämpfe, also wie der Name schon sagt, das ganze Gesicht verkrampft, die Zunge, man kriegt keine Luft mehr und fängt an zu sabbern und ja, das ist wirklich die Hölle. Man kann seine Muskeln nicht mehr kontrollieren, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einem Spastiker, aber noch viel schlimmer.
Wie lange hat das dann gedauert, diese Behandlung?
Das haben die mir 2,5 Monate lang reingehauen.
Wie ging's dann
obwohl
weiter?
Sie diese Nebenwirkungen gesehen haben, haben sie trotzdem weitergemacht.
Was ja auch keine Ausnahme ist, oder?
Ach, glaube ich nicht, nee, das ist keine Ausnahme. Ich habe gesehen, die hatten einen Mann auf der Station vollgepumpt mit so einem Zeug und der kroch dann wirklich über den Fußboden, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Und ich sage zum Pfleger, schauen Sie es mal an, helfen Sie dem Mann mal. Und der Pfleger sagt dann, der simuliert nur. Ja, so ging es dazu auf diese Station.
Wie ging es bei dir weiter?
Die haben mich dann halt irgendwann entlassen. Wie ich ihn mehr erfahren habe, war der Hauptgrund wohl, dass die Krankenkassen immer bereit war, den Aufenthalt zu bezahlen, laut den Akten. Und mir hat kein Mensch gesagt, dass man diese Neuroleptika nicht einfach so absitzen darf. Ja, und oder beziehungsweise Ärzte haben mir gesagt, ja, nimm es einfach nicht mehr fertig. Und dann, wo ich das abgesetzt hatte, schlagartig, da wurden diese Bewegungsstörungen und Krämpfe und alles plötzlich noch viel schlimmer wie vorher. Also es sind sogenannte Spätdyskinesien, wo man dann davon bekommt.
Also Spätdyskinesien, das sind irgendwie Bewegungsstörungen, die eigentlich erst nach der Einnahme von dem Zeugs auftreten.
Genau, also nach dem Absetzen sogar noch. Also es gibt die sogenannte Frühdyskinesien, Bewegungsstörungen, die man bekommt, wenn man diese Neuroleptika einnimmt. Und Spätdyskinesien, wenn durch die Schädigungen, ja, wenn das Gehirn halt geschädigt wurde durch diese Neuroleptika und selbst nach dem Absetzen hat man dann immer noch Bewegungsstörungen.
Wie lange ging das dann mit diesen Störungen?
Also zum Glück gingen die mit der Zeit weg. Also das ging ein paar Jahre so. Und nur ein einziger Arzt hat sich mal ergnädigt, mir so Akeniton zu verschreiben. Muss man wissen, ein Parkinson-Mittel, wogegen diese Bewegungsstörung dann hilft. Also nur die Symptome behandeln kann, nicht die Ursachen. Und die habe ich dann immer eingenommen, wenn ich kurz vorm Ersticken war. Und zum Glück wurde es dann über die Jahre besser. Es gibt Leute, bei denen geht es nie wieder weg. Die laufen den Rest ihres Lebens so rum.
Du hast dann 2 Jahre, nachdem du draußen warst, einen Anwalt gefunden und Klage eingereicht. 8 Jahre hat es gedauert, bis du deine Akten bekommen hast. Und dann hat es gedauert, bis du einen Gutachter bekommen hast. Wie ging es dann weiter? Du bist da durch mehrere Instanzen gegangen.
Genau, also erst vom Landgericht Stuttgart. Und ich hatte ein Privatgutachten und diese ganze Atteste, dass da eigentlich keine Krankheit war. Und die Behandlungsakten, wo ich nachweisen konnte, was mir alles angetan wurde. Und das Gericht hat auch einen Gutachter bestellt, den Herrn Schröder aus Heidelberg. Der sollte sich auch ein Urteil bilden. Und der hat dann eben geschrieben, ja, man konnte ja nichts feststellen. Da hat der Patient wahrscheinlich seine Krankheit wegsimuliert. Ja, und man muss dazu sagen, laut psychiatrischer Lehrmeinung sind ja sogenannte psychischen Krankheiten Gehirnkrankheiten, Stoffwechselstörungen im Gehirn. Und ich habe das alles untersuchen lassen. Ich habe MRT-Scannen machen lassen. Ich habe Neurotransmitterwerte messen lassen. Ich habe EEG machen lassen. Ich habe neuropsychologische Untersuchungen gemacht. War alles ohne Befund. Und ich habe auch nie irgendwelche Stimmen gehört oder sonst irgendwas, was man da bei solchen Krankheiten normalerweise als Symptome hat, angeblich. Und dann sagt der Schröder halt, die klinische Erfahrung sei, dass Patienten ihre Krankheit wegsimulieren.
Sprich nach dem Motto, wenn du schon mal dort warst, musst du ja auch krank gewesen sein. Wenn man nichts gefunden hat, dann liegt das nicht daran, dass nichts da war, sondern dann hast du es halt besser verstecken können. Oder?
Ja gut, er versuchte halt seine Kollegen zu schützen und er macht dann aus einer Behauptung eine Tautologie.
Aber dieser Schröder hat dich erst Jahre nach diesem Vorfall kennengelernt. Wie kann der denn das überhaupt sagen, dass du da was wegsimuliert hast?
Ja. Also ich glaube, das kann da keiner so genau erklären, ne?
Aber das Gericht hätte das doch eigentlich merken müssen.
Tja, und vor allem hätte es merken müssen, dass man auch nicht unterm... Also dieser Gutachter, den ich bestellt hatte, der musste dann solche Fragen beantworten, ob man unter Magnetresonanztomographen ein falsches Bild von seinem Gehirn vorgaukeln kann. Also Sachen, wo einem ein dreijähriges Kind eigentlich erklären könnte, musste dann hochqualifizierter Gutachter beantworten. So, und das Gericht sagt eben, nein, wir folgen dem Herrn Schröder, das klingt alles völlig plausibel, was der erzählt. Steht auch so im Urteil.
Das Urteil lautete dann wie?
Das Urteil lautet dann, die Klage wird abgewiesen.
Die wurde jetzt jedes Mal abgewiesen, oder wie sieht das aus?
Also
wie viele Urteile gab es bisher?
Genau, also es gab vom Landgericht ein Urteil, dann ging es weiter ans Oberlandgericht, wo... das auch völlig rechtens fand, was die mit mir angestellt hatten. Dann ging es zum Bundesgerichtshof, die das gar nicht angenommen haben. Und dann ging es zum Bundesverfassungsgericht. Mein Anwalt hat dann auf Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2, also Recht auf körperliche Unversehrtheit, plädiert. Plus die Besonderheit, dass eben dieses Unterbringungsgesetz von Baden-Württemberg, wo damals gültig war und wo man so auslegen konnte, dass Zwangsbehandlung erlaubt wäre, wurde ja vom Bundesverfassungsgericht vorher kassiert und nicht nur für verfassungswidrig erklärt, sondern auch für nichtig. Und nichtig heißt eben, dass ein Gesetz rückwirkend keine Gültigkeit hat. Das heißt, es gab auch keine Rechtsgrundlage für diese Zwangsbehandlung. Das Bundesverfassungsgericht, es beruft sich auf Paragraph 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und da steht eben, das Bundesverfassungsgericht muss nicht entscheiden, wenn es nicht um eine Grundsatzfrage geht, nicht um eine Frage von Grundrechten.
Beim Verfassungsgericht wurde die Klage jetzt auch abgewiesen. Geht das jetzt noch weiter?
Der nächste Schritt wäre eben eine Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Und das hältst du dir noch offen?
Ja, das halte ich mir noch offen, aber... ja, nach so langer Zeit irgendwann ist zermürbt. So ein Krampf.
Zu Unrecht eingesperrt, zu Unrecht dann auch behandelt, Schäden davon getragen, aber keine Art Wiedergutmachung, noch nicht mal eine Geste der Wiedergutmachung und eine Entschädigung schon gar nicht.
Das. Genau.
Und jahrelang Prozessstress.
Genau. Am Ende kam nichts bei raus. Das Einzige, was rauskam bis jetzt, ist, dass ich die Akten gesammelt habe und dass ich die der Welt zur Verfügung stellen kann, dass jeder mal sieht, wie das abläuft. Wenn Leute das erzählen, das glaubt einem ja kein Mensch. Und ehrlich gesagt, bevor ich das erlebt habe, da hätte ich das auch nicht geglaubt. Ich hätte jeden für paranoid gehalten, wo mir sowas erzählt. Ich hätte gesagt, sowas gibt es in Deutschland nicht, sowas gibt es vielleicht in irgendeinem Drittweltland oder in irgendeiner Diktatur oder so. Aber nein, das gibt's hier vor der Tür.
Sagt Herr W. und das war's auch schon mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur.
Vielfalter.de.